Hallo, hier ist Radio X und jetzt ist das Hörerfenster vorbei. Jetzt beginnt die Sendung Gegenstandpunkt. Gegenstandpunkt ist eine Sendung, in der nicht Musik gespielt, sondern Argumente. Argumente zur Diskussion gestellt werden, Argumente vorgetragen werden und zwar Gegenargumente. Und darum heißt die Sendung ja auch Gegenstandpunkt. Weil wir gar nicht der Auffassung sind, dass in dieser wunderschönen Welt des Kapitals, der Herrschaft und so weiter, dass dort alles so zum Besten eingerichtet wäre, dass man sich nur Sorgen darum machen müsste, ob es wohl klappt, sondern wir finden, es verdient jede Menge Gegenargumente. Also daher Gegenstandpunkt hier an jedem ersten, dritten und wenn es in einem Monat 5 Montage gibt, jeweils dann eine Stunde beziehungsweise manchmal auch etwas länger um 14 Uhr. Jetzt, wir werden Dienstag versetzt, wiederholt, aber jetzt wollen wir einmal einsteigen hier in ein Thema, das zurzeit überall in allen Wirtschaftsmeldungen ist. Heinz.
Ja. Auf vielfachen Wunsch befassen wir uns heute mit der sogenannten Immobilienkrise in den USA, die sicherlich von dem dortigen Wohnungsmarkt ihren Ausgangspunkt genommen hat, aber bei weitem nicht beim Wohnungsmarkt stehen geblieben ist, sondern gleich regelrechte Bankenpleiten nach sich gezogen hat. Und die Weigerung von Banken, sich untereinander Kredite für anstehende Zahlungen einzuräumen, mit der Konsequenz, dass am Ende dann die Staatsbanken, also zum Beispiel die Europäische Zentralbank oder auch die Pendants aus den USA, aus Britannien, aus Japan, aus Australien und so weiter und so zu, also die Nationalbanken mit Hunderten von Milliarden von Euros und Dollars dann in die Bresche gesprungen sind. Damit muss man sich befassen. Bei den gewöhnlichen Befassungsweisen, die in unserer Öffentlichkeit so gepflogen werden, ist uns aufgefallen, die sind für die Erklärung dieser Sachlage einmal mehr wenig zielführend. Man sieht ihnen unmittelbar an, sie sind besorgt um ihren Erklärungsgegenstand. Sie mögen den saugut leiden und sehen ihn jetzt in gewissen Schwierigkeiten, die sie bereinigt wissen wollen. Andere einschlägige Stellungnahmen ergehen sich in regelrechten Beschwichtigungen der Sachlage, in einer Art gesund beten, wenn dann gesagt wird, man muss sich nicht, also Sorge ist immer gut um die Wirtschaft, aber man muss sich wegen der Immobilienkrise in den USA nicht so viel Sorgen machen, schließlich ist die Konjunktur gesund oder die in diesem Zusammenhang auf einmal so genannte Realwirtschaft, die hat ja gerade eine gute Konjunktur. Auf der anderen Seite gibt es sofort wieder Stimmen, die befürchten, dass die Realwirtschaft von der, was ist dann, wenn das die Realwirtschaft ist, was ist dann das Kreditgewerbe? Kreditüberbau vielleicht? Merken wir uns mal diese Ausdrucksweise. Also jedenfalls, dass dann die Realwirtschaft von dieser Krise im Kreditüberbau sehr wohl tangiert wird. Oder es wird einem mitgeteilt, Grund zur Besorgnis bestehe eher nicht, weil die staatlichen Aufsichtsorgane, die sind wachsam und die sind zum Eingreifen bereit, bis dann wieder der Nächste kommt und sagt, die haben aber viel zu lange zugesehen und von daher ist das auch kein übermäßiger Grund zur Besorgnis. Oder eine andere Variante der öffentlichen Besprechungsweise, die wir auch nicht besonders erhellend finden, besteht darin, lauter Schuldige zu suchen und zielsicher dann auch zu finden. Also Individuen, die versagt hätten, zum Beispiel die Bankmanager, die neulich noch angehimmelt worden sind, wegen ihrer Erfindungskraft bei neuen Finanzprodukten, wie das so schön heißt, die werden jetzt als Versager hingestellt. Von denen heißt es, sie seien ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Und was ist die Verantwortung? Naja, Gewinne für ihr Institut zu machen und dabei aufzupassen, dass man nicht etwa den falschen Kredite einräumt. Und die falschen, das sind in dem Falle ganz klar die armen Amerikaner ohne eigene Ersparnisse. Das ist ja geradezu fahrlässig, denen auch noch einen Kredit aufzuschwätzen. Oder diese Leute hätten so komplizierte Papiere erfunden und dann in dieselben investiert, bis sie am Ende selber nicht mehr durchgeblickt haben. Und das wäre eine Art von persönlichem Versagen dieser Figuren. All das finden wir wenig überzeugend.
Es hat ja auch eine große Albernheit, was jetzt in den Zeitungen, gerade in den Wirtschaftsteilen verbreitet wird. Die dort Schreibenden haben eine Art von Erklärung, die hat es in sich. Sie behaupten, ja, das war ja notwendig, dass das irgendwann platzt. Das hätte man doch schon gleich vorher sehen müssen. Sie selber haben es natürlich nicht gleich vorher gesehen, aber nachher verweisen Sie darauf, jawohl, Sie wissen es besser. Es gibt eine Notwendigkeit darin, dass eben die Bankmanager ihrer Verantwortung nicht gerecht würden, dass die Aufsichtsräte nicht richtig Aufsicht geführt hätten, dass wer auch immer in dieser Gesellschaft so etwas wie Macht, also Verantwortung ausüben darf, dass der nicht richtig gehandelt habe. Eines fällt mir immer bei so etwas auf, es ist eine Parteilichkeit, die sich gewaschen hat. Es ist im Grunde genommen bei dieser Beschuldigung, ihr habt nicht das getan, was eure Aufgabe war. Es ist immer die Beschuldigung, die Herstellung erfolgreicher Geschäfte. Die Herstellung erfolgreicher Geschäfte, koste es, was es wolle. Das hat nicht geklappt. Und insofern sind diese Besprechungen alle geprägt von einem Fanatismus eines erfolgreichen Geschäfts. Es hat auch etwas von Klarstellung, wenn Sie sich jetzt alle hinstellen und sagen, ja, warum konnte denn das nicht klappen? Die Armen mit Mitteln ausstatten, damit sie sich einen Kredit nehmen und damit ja ihren Konsum befriedigen, ein Häuschen bauen oder so etwas. Ja, merken diese Kritiker es nicht oder ist es ihnen einfach egal, dass sie damit sagen, für ihr System des Kapitalismus ist es eben einfach systemwidrig, dass arme Leute auf Dauer etwas bekommen. Nicht, es wäre nicht genug da, aber in Amerika würden die Armen über ihre Kosten leben. Na, das ist ja eine Auskunft. Das heißt ja eigentlich über dieses System die Armut der Massen. Die Armut der Massen ist eine Voraussetzung dafür, dass die Gesundheit des Systems, die Gesundheit der Bilanzen, die Gesundheit des Geldwesens intakt bleibt. Dummheit und Parteilichkeit ist auch so schön zusammengefasst in der Unterstellung, ohne Fehler und persönliche Schwächen, ja, da liefe der Kapitalismus und seine riesige Kredit- und Spekulationssphäre reibungslos und garantiert erfolgreich. Das ist geprägt und beherrscht von einer ganz absurden Idee der seriösen und garantiert klappenden Spekulation. Das sind die großen Kritiker, die man in den Zeitungen liest. Und es gibt natürlich auch Kritiker, die nicht direkt in der Frankfurter Allgemeinen oder der Frankfurter Rundschau den Wirtschaftsteil gestalten, die nicht beim Handelsblatt oder bei Financial Times die Spalten füllen Und diese Kritiker außerhalb des journalistischen Mainstreams, sie alle üben sich in Spekulantenschelte. Von links wie rechts. Das System der Marktwirtschaft wäre so schön und dienlich, wenn es bloß diese womöglich internationalen Spekulanten nicht mit ihrem Unheil, das sie hineintragen, so verfälscht hätten. Es ist unsinnig. Wir werden einen Blick darauf werfen und klarstellen, dass die Idee, der Staat, der müsse doch mehr Aufsicht üben, diese Einigkeit von Linkspartei über Attac bis hin zu den extremen Rechten, dass diese Parteinahme für einen anständigen, krisenfrei und ohne Spekulationsblasen laufenden Kapitalismus, dass das eine große Illusion und eine sehr falsche Parteinahme ist.
Bei dieser Kreditklemme der zurzeit stattfindenden Vernichtung von Abermilliarden von Dollar oder Euro in den Vermögensbeständen des Finanzkapitals, dabei handelt es sich um eine Notwendigkeit. Genauer, eine Notwendigkeit des Kapitalismus, speziell des kapitalistischen Kreditgeschäfts und der Konkurrenz, die dort stattfindet. Probieren wir es nochmal darüber aufzuziehen. Es gibt unter den bereits zitierten Ideologien zu der Affäre gibt es zwei Stück, mit denen man hier arbeiten kann. Die eine heißt, die Geldgier von solchen Spekulanten war zu groß. Die andere heißt, diese Leute haben das Risiko, was mit ihrem Gewerbe verbunden ist, nicht genug abgesichert. Also, die Geldgier war zu groß. Da wird gewissermaßen eine psychologische Kategorie als Grund dieser ganzen Affäre, als Grund der einschlägigen Übertreibungen, angeblichen Übertreibungen, namhaft gemacht. Nun ist sicherlich nicht zu bestreiten, dass man solchen Heinis vielleicht sogar in ihrer Eigenschaft als Individuen ihre Geldgier noch anmerken kann. Bloß, es ist doch wohl überhaupt das ansonsten für grundvernünftig erachtete Gesetz unserer werten Marktwirtschaft, aus Geld mehr Geld zu machen. Das beherrscht im Kapitalismus alles. Und zwar nicht bloß die Sphären des Kredits, sondern dieses Prinzip, aus Geld mehr Geld zu machen, das beherrscht im Kapitalismus auch alles Produzieren. Beherrscht jede ökonomische Transaktion, die in diesem Laden stattfindet. Unter dieser Maxime, aus Geld mehr Geld machen, Gewinn einzufahren. Unter dieser Maxime wird nichts hergestellt, was nicht einem Geschäftsmann mehr Geld einspielen soll, als er hineingesteckt hat. Da wird kein Bedürfnis befriedigt, wenn es nicht zahlungsfähig ist. Da wird die Arbeitskraft der vielen, vielen Leute, die nicht über Kapital verfügen, zu einer billig käuflichen Ware gemacht und zur ausnutzbaren Quelle von mehr Geld, als man solchen armen Leuten bezahlt für ihre Arbeit. Da wird auch an Arbeitskosten gespart, durch Verdichtung der Arbeit, durch Rationalisierung, wie das so schön heißt, womit man mit immer weniger bezahlter Arbeit immer mehr verdienen kann als Fabrikant. Also von wegen, die Geldgier wäre zu groß. Das ökonomisch herrschende Prinzip in der Marktwirtschaft, ganz unabhängig von jeder Psychologie, das heißt, aus Geld mehr Geld zu machen. Und auch der Hinweis ist hier noch sachgerecht. Dieses aus Geld mehr Geld machen, das gelingt umso besser, je mehr es vorher schon funktioniert hat. Also mit anderen Worten, mit einer möglichst großen Kapitalmasse, die man unter seinem Kommando hat, konkurriert man als marktwirtschaftlicher Unternehmer darum, seinesgleichen, den anderen Unternehmern, die Marktanteile streitig zu machen und die aus dem Markt zu drängen. Da muss es dann auch Verlierer geben, die aus diesem Gewerbe ausscheiden müssen. Also, das Prinzip der kapitalistischen Gesellschaft, das ist die Geldvermehrung als Kapital. Wachstum von Kapital. Da geht es doch drum. Und dieses Prinzip wird betrieben ohne irgendeine Grenze. Immer mehr ist doch das Einzige, was man zum Wachstum noch dazu sagen kann. Jede Geldsumme, und sei sie noch so groß, misst sich daran, dass sie noch größer werden muss. Von wegen, die Geldgier von solchen Vögeln wäre zu groß gewesen. Und von wegen, sie hätten ihre Risiken nicht gut genug abgesichert. Es ist vielmehr so, Risiken gehen die Kapitalisten aller Sorten, aller Sparten, aller Branchen ständig ein, indem sie miteinander konkurrieren. Sie sind dabei rücksichtslos gegenüber ihren Arbeitskräften sowieso, aber auch gegenüber ihren Konkurrenten. Mit der größten Selbstverständlichkeit wollen sie die aus dem Gewerbe entfernen oder übernehmen, je nachdem. Und die Geldsummen, die sie dabei einsetzen, die können einfach nie groß genug sein. Und darum übrigens wird alles Kapitalistische produzieren und Handel treiben, ja auch auf den Kredit verwiesen. Geldbesitzer, Banken, Krediteure, die stellen ihr Geld anderen Unternehmern zur Verfügung und mit diesem Kredit befähigen sie andere Unternehmer, über die Grenzen von deren eigenen Kapital hinweg ihre Geschäfte zu betreiben. Also, der Kredit ist dafür zuständig, das Wachstum von allen anderen Abteilungen im Kapitalismus zu beschleunigen, zu ermöglichen. Und umgekehrt herum wird ja auch alles gerade nicht gebundene Geld in der Gesellschaft zu den Banken getragen. Warum? Damit es sich dort vermehrt.
Nach dieser Seite ist also dieses Banksystem, dieses schimmernde, seltsame Gebilde, wo die großen Summen hin und her geschoben und die Eigentümer von Milliarden ganz unter sich sind. Nach dieser Seite ist das Banksystem nichts anderes als die Verkörperung des kapitalistischen Systems, aus Geld mehr Geld, aus Kapital vermehrtes Kapital zu machen. Und zwar in besonders abstrakter und reiner Form. Wir können es uns so überlegen. Im Banksystem wird deutlich, was für ein Wahnsinn in dieser Gesellschaft Prinzip ist. Produzieren, verkaufen, das sind alles nur Zwischenschritte, die in der eigentümlichen Logik dieser Gesellschaftsordnung gar nicht entscheidend sind. Es kommt auf eines an, Geld, mehr Geld, das ist es allein. Schon einfache Produzenten von Brötchen oder Stühlen haben nicht vor, dass jemand isst, sondern sie wollen damit ein Geschäft machen. Und wer nicht zahlen kann, tja, der muss in die Röhre schauen. In dieser Gesellschaft völlig klar. Die Frage, wie mache ich aus Geld mehr Geld? Wie eigne ich mir diese schlagkräftige Materie, mit der ich zugreifen kann auf den Reichtum der Gesellschaft und mit der ich alle anderen ausschließen kann? Wie eigne ich mir das an? Ja, dieses Prinzip ist im Bankwesen als eigenes Geschäft organisiert in diesem Bankwesen, das jetzt in den Schlagzeilen ist, wegen seiner Krise. Und weil, wenn die Bank- und Finanzleute ihr Geschäft der Geldvermehrung, der Kapitalvermehrung ebenso borniert wie erfinderisch und rücksichtslos in der Logik ihres Geschäfts verfolgen, wenn sie der Geldvermehrung im Kreditsektor all ihre Energie widmen, dann wirtschaftet sich das Bankwesen immer wieder zu solch eigentümlichen Krisen des Kredits wie jetzt voran. Wir wollen in dieser Sendung die Zeit nutzen, nicht das, was jetzt in allen Wirtschaftsteilen den Leuten aufgeschrieben wird, noch einmal nachzuerzählen. Nein, das ist sowieso einerseits eine parteiliche Betrachtung nach dem Motto, wie konnte man nur, oder ein so tolles Instrument wie verbürgte und versicherte Schuldverschreibungen. Nein, so etwas wollen wir nicht machen. Es kennzeichnet diese Gesellschaft, so haben wir festgestellt, dass dieser Bereich des Kredits, dieser Bereich des Geldmachens, dieser Bereich von Kreditschöpfung eine ungeheure Rolle für den Kapitalismus und für jedermann, der damit letztlich betroffen ist, hat gleichzeitig aber schon die Grundprinzipien, eben weil sie unerfreulich sind, nie erklärt werden. Darum wollen wir heute einige grundsätzliche Anmerkungen zu dieser Sache machen. Nur einige wenige wichtige Punkte, so einfach, wie wir es eben können, erklären, ohne zu viel Fachjargon. Wer der Sache wirklich auf den Grund gehen will, wer sie durchschauen und sie kritisieren will, der kommt, und diesen Tipp möchte ich an dieser Stelle auch schon geben, der kommt eigentlich an einem sehr alten Buch, nämlich dem Buch Das Kapital von Karl Marx, schlecht vorbei. Dort im dritten Band kann er einiges über das, was heutzutage hier passiert, finden. Und wer so viel Zeit und Energie nicht in dieses Buch stecken kann, für den empfehle ich eine kleine Schrift aus dem Gegenstandpunkt Verlag, wo einmal versucht wird, die Grundprinzipien der Marktwirtschaft, des Kapitalismus in wenigen klaren Worten zu sagen. 40, 50, 60 Seiten sind es, glaube ich, nur. Arbeit und Reichtum heißt diese Schrift. Sie ist auch kostenlos als PDF-Datei unter www.gegenstand.com erhältlich. Und wir geben uns in einer Zeitschrift, die auch Gegenstandpunkt heißt, immer wieder Mühe, schon über Jahre immer wieder die Veränderungen, die Konjunkturen, die neuen Erscheinungen des Kreditwesens, genau wie die neuen Erscheinungen des Kapitalismus, zu erklären. Und es kommt immer wieder Kritik heraus im neuen Heft des Gegenstandpunkts, das in den nächsten Tagen in den Buchhandlungen ist, könnte man also Material auch zu diesem Thema finden, viel mehr als wir heute sagen und erklären können. Wie gesagt, heute sollen einige Grundbestimmungen über diese Kreditkrise, diese Kreditklemme unser Gegenstand sein, und gleich werden wir da einmal einsteigen.
Ja, also die Kreditkrise, die gegenwärtig die Wirtschaftsschlagzeilen bestimmt, ist heute unser Thema. Das Kreditwesen, die Banken und seine anderen Unterabteilungen, die werden bekanntlich gerne als ein Dienstleistungsgewerbe bezeichnet. Zuvörderst natürlich von den Bankleuten selber. Sie sind finanzielle Dienstleister für andere Leute, die Geld nötig haben. Naja, das Beste, was man über diese Auffassungsweise vom Bankwesen als Dienstleistungsgewerbe sagen kann, ist, dass es noch daran erinnert, in der Tat hat in der Marktwirtschaft das Bankwesen, das Finanzkapital, eine Funktion für das Produzieren, manchmal auch für das Konsumieren in diesem Laden. Und ohne ausreichende Finanzquellen läuft in diesem Laden sowieso nichts. Trotzdem ist die Deklarierung von Banken als Dienstleister für andere Leute, tja, das erfüllt geradezu den Tatbestand der Täuschung. Von wegen Dienstleistung für andere Leute. Die aktuelle Kreditkrise und ihr Auslöser könnte da Klarheit verschaffen. Das allereinfachste und primitivste Argument ist ja schon, wenn das Kreditgewerbe einen Kunden mit Kredit ausstattet, dann ist es doch umgekehrt so, dass der Schuldner Dienste für seinen Gläubiger, die Bank, leistet. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Ganz elementar. Die Bank macht gewissermaßen den primitiven Unterbau ihres Geschäfts so, dass sie sich Schuldner verschafft. Dass sie andere Leute, wenn es geht, die ganze Gesellschaft, bei sich verschuldet. Dass sie Schuldverhältnisse stiftet, in denen die Rückzahlung einer Hauptsumme plus Zinsen vertraglich vereinbart wird. In dem Fall, der momentan gerade in Rede steht, war das für die Finanzierung von Hauseigentum mit Hypotheken aufs Haus. Dieses elementare, primitive Prinzip, der Schuldner verschafft dem Gläubiger einen Zugewinn von dessen Vermögen, indem er Zinsen zahlt. Dieses elementare, primitive Gewerbe des Bankwesens bleibt auch immerzu in Kraft. Andererseits ist man versucht zu sagen, ja, wenn es nur das wäre, wenn es dabei bliebe. Nein, es bleibt nicht dabei. Die Banken schaffen es, ihre Kreditvergabe an einen Schuldner, der ihnen dafür Zins- und Tilgungszahlung schuldig ist, noch in ganz andere Sachen, noch in ganz andere Gelegenheiten zu ihrer Bereicherung zu verwandeln. Stichwort, hat ja jeder mitgekriegt, Subprime-Kredite haben diese amerikanischen Hypothekenbanken ausgeteilt, also zweitklassige Kredite. Und das war geradezu die Neuerung der letzten Jahre, dass sie sich in ihrem Geschäft jetzt ausgerechnet auf in anderen Zusammenhängen sogenannte schlechte Schuldner geschmissen haben und denen regelrecht Kreditverhältnisse für Hauskauf oder Hausbau angedreht haben. Daran kann man schon ersehen, das Prinzip des Bankwesens ist nicht bloß sich am Schuldner durch Zins bereichern, sondern eine zusätzliche Bereicherungsquelle zu verfertigen, nämlich aus dem Schuldverhältnis einen Vermögensgegenstand zu machen. Das ist jetzt ein Ding, da muss man aufpassen. Aus dem Schuldverhältnis einen Vermögensgegenstand machen. Das hört sich für unser einen erstmal seltsam an, ist im Kreditgewerbe aber eine und sogar die Hauptquelle des Profits dort. Das kann man sich ja klar machen an diesem aktuellen Fall, über dessen Techniken ja man ja mittlerweile ziemlich ausgiebig unterrichtet worden ist. Diese US-Hypothekenbanken, die drehen das ganz große Schuldenrad bis hinab zu armen US-Bürgern, geradezu um Schuldverhältnisse zu erzeugen, also denen einen Kredit zu geben, mit denen einen Vertrag über Rückzahlung mit Zins einzugehen. Dann aber gar nicht, um darauf zu warten, dass diese Tilgungs- und Zinszahlungen über die Jahre verteilt pünktlich eingehen. Nein, ganz im Gegenteil. Stichwort verbriefen. Die Banken machen mit dem Zeug, mit dem Kreditvertrag, den sie einem Häuslebauer angedreht haben, sofort noch was ganz anderes. Sie machen daraus ein Wertpapier. Und das ist nicht bloß so eine Metapher, so was dahingesagtes, sondern ein Wertpapier ist im kapitalistischen Sinne gerade so gemeint. Gültiges Bereicherungsmittel. Also Schuldforderungen, die sie an Häuslebauer haben, werden von Banken verbrieft, also zu Papieren gebündelt, zu Wertpapieren, die sie dann anderen Finanzkapitalisten als Geldanlage anbieten. Hier nochmal, das ist jetzt wichtig, dass man sich das klar macht, was das für eine Operation ist. Das zugrunde liegende Kreditgeschäft, eine US-Hypothekenbank gibt einem US-amerikanischen Häuslekäufer Kredit, dass der sich ein Haus kaufen kann oder bauen kann. Dieses zugrunde liegende Schuldverhältnis, das operiert mit einem Zahlungsversprechen. Der kreditierte Häuslekäufer verspricht, in gewissen Fristen, vermehrt um einen Zins, das geliehene Geld zurückzuzahlen. Aktuell hat er es aber bereits weggegeben. Erstens hat die Bank es an ihn weggegeben. Zweitens hat der Häuslebauer es weggegeben. Und das Geld, diese Kreditsumme, die steckt jetzt eben in seinem Häusle drin. Ist da drin gewissermaßen vergegenständigt. Und trotzdem wird es von den Banken behandelt als ein Vermögen für sie auf einem ganz anderen Markt, nämlich auf dem Markt für Wertpapiere. Oder noch anders gesagt, noch nicht mal das ursprüngliche Geschäft, das Kreditgeschäft, wäre zustande gekommen, wenn es nicht über Kredit gelaufen wäre. Wenn sich der Häuslebauer die Finanzmittel fürs Häusle bauen oder fürs Häusle kaufen von der Bank erst noch besorgen muss, dann ist das ja der Beleg dafür. Aktuell verfügt er gar nicht über genügend Zahlungsfähigkeit aus eigener Kraft. Also der Kredit, den er sich von der Bank nimmt, ist nach der Seite hin ein Dokument seiner Zahlungsunfähigkeit. Und trotzdem, dieses Dokument einer Zahlungsunfähigkeit, die durch den Kredit auf 6 Jahre hinaus überbrückt wird, dieses Dokument einer Zahlungsunfähigkeit wird nichtsdestotrotz als Vermögensgegenstand in einem Wertpapier behandelt. Oder umgekehrt noch einmal gesagt, man kann sich natürlich bei dieser Umsetzung eines primitiven Kredits in ein Wertpapier von Seiten der einschlägig interessierten Geschäftswelt noch darauf beziehen oder berufen, dass das Kreditverhältnis in der Tat das Recht auf Vermehrung von Geldsummen beinhaltet. Das ist ihm einbeschrieben. Ein Zins muss gezahlt werden. Nach der Seite hin ist so ein Kreditverhältnis schon gleich ein klasse Beleg, worauf es im Kapitalismus ankommt. Recht auf Geldvermehrung. In der Tat, dieses Recht hat der Gläubiger gegenüber dem Schuldner. Nur auf der anderen Seite, auch das kommt ja zurzeit ziemlich deutlich heraus, auf der anderen Seite, dass der Schuldner an den Gläubiger zahlen muss. Naja, dieses Recht ist in dem Moment nichts mehr wert, wo der Schuldner an den Gläubiger überhaupt nicht mehr zahlen kann. Wenn also seine Zahlungskraft gegenüber dem Gläubiger überfordert ist. Diese Sorte Risiko wird nichtsdestotrotz in Wertpapieren gebündelt. Diese Wertpapiere werden Geldanlegern als Vermögenstitel angedient und finden durchaus dort Zuspruch. Übrigens, schon im gewöhnlichen Bankgeschäft ist es ja so, dass Banken die Belege über die Kredite, die sie vergeben haben, wie eine Sicherheit behandeln. Eine Sicherheit, auf der sie weitere Kreditgeschäfte aufbauen können. In der Bankbilanz fungieren solche Dinge als Aktiva, auf die die Bank als ihr laufendes Geschäft verweist, um sich weitere Finanzmittel zu verschaffen, um so ihr Bankgeschäft immer weiter auszudehnen. Kreditschöpfung nennt man das. Und ganz zu Recht. Im Verbriefungsgeschäft der Banken, also in dieser pfundigen Technik, die sie sich da über die letzten 10, 15 Jahre zugelegt haben, im Verbriefungsgeschäft der Banken, da zeigt sich, wozu die Banken ihre Kreditschöpfungsmacht nutzen. Von wegen Dienstleister für andere Leute, die Kredite an Häuslebauer oder Häuslekäufer, die waren überhaupt bloß die Grundlage, um handelbare Spekulationspapiere zu schöpfen. Mit deren Verkauf die Banken in einem eigenen Geschäftszweig viel, viel mehr Geld erlösen wollen, als es das langweilige Verleihen von Kredit allein einbringt.
Ja, wir geben uns heute hier in der Sendung Gegenstandpunkt auf Radio X Mühe zu erklären, was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass jetzt die Finanzminister, Notenbankchefs und so weiter sich treffen und sagen, sie haben Sorgen um das Finanzwesen. Sie beruhigen und beschwichtigen und gleichzeitig pumpen sie Milliarden in diesen Markt. Wir wollen, ohne uns in Einzelheiten zu verlieren, hier probieren, die Grundprinzipien einmal klar zu machen, die dieser kapitalistische Wahnsinn die diesen kapitalistischen Wahnsinn beherrscht. Und wie gesagt, ohne auf die Einzelheiten von irgendwelchen Papieren, forderungsbesicherten Wertpapieren, ABS, MBS und so weiter oder CDOs und so weiter einzugehen. Wir wollen beleuchten, was es heißt, dass Banken verliehenes Geld zu Papieren bündeln, aus diesen Papieren Anlagegegenstände machen und auf diesen Verschreibungen, diesen Verbriefungen, immer weitere Verbriefungen hinauf und draufsetzen und dieses Geschäft zu einem der ertragreichsten Geschäfte des Bankwesens gemacht haben. Und jetzt wird es ja rückabgewickelt und bis hin zur Stabilität des Banksystems einiges gefährdet. Ich habe ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 26. August mitgebracht, wo unter der Überschrift Bewährungsprobe für das Weltfinanzsystem einiges steht, was die Sache noch einmal eher der Anschauung nach und nur der Zahlen nach beleuchtet. Da schreibt die Frankfurter Allgemeine, knapp 100 Billionen Dollar beträgt das weltweite Volumen der Kreditverbriefungen nach Angaben des Research-Hauses CLSA doppelt so viel wie der Börsenwert sämtlicher Aktien, 50 Billionen Dollar, oder die jährliche Wirtschaftsleistung aller Länder der Erde zusammen. Zuletzt wuchsen vor allem Kreditderivate auf riskante Schuldner ungewöhnlich schnell. Der Derivatemarkt für Kredite hat sich viel schneller entwickelt als die zugrunde liegenden Kredite. Derivate, nichts anderes als ein Ausdruck für abgeleitete Produkte aus Krediten. Sie sind also doppelt so schnell gewachsen und haben ein Volumen größer als die Wirtschaftsleistungen aller Länder dieser Erde in Geld gerechnet. Interessant. Und diese Kreditmärkte mit den Derivaten, sie wachsen schneller als überhaupt nicht nur die zugrunde liegende Produktion und die Kredite, sondern sie wachsen noch schneller als all das, was an Krediten vergeben wird. Gewöhnliche Leute staunen jetzt einfach über die Größenordnung, aber man könnte daraus etwas lernen. Etwas lernen darüber, wie es zugeht im Kapitalismus, dieser Wirtschaftsordnung, die sich in ihrem Selbstlob so gerne als grundvernünftig rational darstellt. Schauen wir hin. Im Handel mit Kreditrisiken. Da wird von den Banken der papierne Nachweis, dass Geld weggegeben, verliehen wurde, dass dieses Geld mit einem Zins in einiger Zukunft zurückfließen soll, zu einer Handelsware. Eine Handelsware, die angeboten wird, hey, ich habe hier ein Kreditrisiko, das Geld ist weg, aber ihr könnt es kaufen, weil hier steht drauf, ich erlöse im Jahr so und so viel Zinsen, so und so viel Gewinn. Hier ist ein Papier, das verspricht Vermehrung von Geld, obwohl die Hauptsumme noch gar nicht zurückgekommen ist. Die Banken, die Finanzanleger untereinander bieten sich diese Papiere an. Wodurch bekommen solche Papiere überhaupt ihren Wert? Sie bekommen ihren Wert nur dadurch, dass die Finanzanleger sie kritisch vergleichen und bewerten und kaufen. Ein Papier, weggegebenes Geld, kriegt nur deshalb einen Wert und dann gar einen Wert doppelt so hoch wie und so, wenn die Finanzanleger dieser Welt sich entschließen, dieses Kreditpapier genauso gut wie eine Fabrik oder wie irgendeine andere Angelegenheit, wo ein Unternehmer aus Arbeit mehr herausholt, als er zahlt. Sie nehmen diese Papiere wie eine Geldvermehrungssache, weil da ist ja ein Zins drauf. Und sie verleihen mit ihrem Kauf diesen Finanzpapieren ihren Wert. In ihrem kritischen Vergleich, welches sind denn die heißesten und riskantesten, welches sind die sichersten, welches sind die am besten verzinsten und mit dem meisten Gewinn ausgestatteten Papiere, mit diesen Vergleichen behandeln Sie die Papiere mit Ihren Zins- oder Gewinnversprechen wie Vermögensgegenstände. Wie lange und wie läuft das? Tja, solange es eine Nachfrage nach solchen Anlagepapieren gibt, können die Banken immer mehr Fonds oder, wie man jetzt gelernt hat, Zweckgesellschaften schaffen, deren Vermögen aus solcher Art errechneten, also und insofern fiktiven Kapital besteht. Das Vermögen besteht aus fiktiven Kapital, aus verbrieften und gehandelten Erwartungen von zukünftiger Geldvermehrung. Die wirkliche Wertschöpfung in den kapitalistischen Volkswirtschaften der Erde wird dabei lässig ums Doppelte überflügelt. Und das macht den Finanzkünstlern auch gar nichts, solange eben Nachfrage nach solchen Papieren, diese Papiere als werthaltig erweist und sich dabei ein Profit machen lässt.
Die Pferdefüße dieses Vorgehens sind eigentlich unübersehbar. Bei einer solchen Kreditpyramide, wo jede verkaufte Milliarde von Anlagepapieren verbürgt, dass es sich um Vermögen und daher um eine ziemlich gute Sicherheit handele, Sicherheit, um darauf mit Kredit neue Milliarden von Anlagepapieren zu türmen. Wenn das das Geschäftsverfahren ist, dann hängt diese Kreditpyramide auch davon ab, dass die Banken ewig und drei Tag neues Futter für ihren Kreditderivate-Markt beschaffen können. Also neue Kredite der primitiven Form, neue Zahlungsversprechen, die sie umgehend verbriefen und in Wertpapiere verwandeln, um den Markt für Wertpapiere zu bedienen. Die Banken können gar nicht schnell genug neues Futter für diesen Derivatemarkt beschaffen. Aus dem Grund sind sie ja offensichtlich darauf verfallen, sogar an arme Leute Hauskredite auszuteilen und die zu beknien und anzulocken, damit sie sich einen Kredit von der Bank geben lassen, den die Bank dann umgekehrt als Grundlage für darauf gegründete Kreditpapiere der höheren Sorte verwenden kann. Das ist gewissermaßen, also damit meine ich, das Kreditieren von armen US-Amerikanern, damit die sich ein Haus kaufen. Das ist sozusagen der Rohstoff für die Produkte der Finanzindustrie. Ihr wisst ja, die nennen sich selber so, Finanzindustrie, die immer neue innovative Produkte macht. Und der Rohstoff dafür sind offensichtlich Schuldverschreibungen, für die selbst arme Leute durchaus in Frage kommen. Das klappt dann und solange, wenn den Banken die darauf begründeten Kreditpapiere, verwandelt in Wertpapiere, aus den Händen gerissen werden. Bei dem Gewerbe treten die Banken selber übrigens nicht nur als Verkäufer von solchen Produkten auf. Im Gegenteil, sie kaufen auch selber solche Papiere. Sie gründen extra Fonds, die sich auf so etwas spezialisieren. Und dann gibt es ja noch die Spezialfonds, die wohlbekannten Hedgefonds, die besonders die riskantesten der Spekulationspapiere aufkaufen und als ihre Vermögensgrundlage behandeln. Damit kann man nämlich besonders viel Geld machen. Die Risikoprämie ist eine Gewinnverheißung, an der kann kein an Gewinn interessierter Geschäftsmann vorbei. Es wäre regelrecht geschäftsschädigend gewesen, dieses Geschäft zu meiden, wo es sich doch rentiert und sogar mehr rentiert als gewöhnliche Geldanlagen. Deswegen haben die Finanzgenies diese Geschäfte ja auch gemacht und haben sich durchaus im Ruf des Finanzgenies gesonnt, solange eben dieser sich selbst fütternde und mit Kredit und Geldfutter versorgende Markt läuft und sich dabei immer weiter aufbläht. Also machen wir uns nichts vor. Dieser ganze Wahnwitz, das alles ist völlig logisch und folgerichtig in einer Gesellschaft, in der es auf die Kapitalvermehrung ankommt. Die Bereicherung der Finanzkapitalisten durch ihre Kreditpapierspekulationen wird genauso als Reichtumszuwachs verbucht wie die Ausbeutung von Arbeitskräften in der Fabrik. Und er ist auch genauso gültig und schlagkräftig als Reichtum, der im Kapitalismus gilt und zählt. Genauso gültig und schlagkräftig, wie sich immer weiter wachsende schwarze Zahlen, also Gewinne, auf den Konten verbuchen lassen. Umgekehrt.
Tja, in unserer Bemühung, einmal ein wenig Kritisches, Aufklärerisches in diese Banken- und Kreditkrise hineinzubringen, sind wir an dem Punkt angelangt, dass zum Kapitalismus die Sphäre der Spekulation auf Gewinne durch Geldanlage, die Investition in Spekulationspapiere, um aus Geld mehr Geld zu machen, notwendig dazugehört, dass in dieser Sphäre des Finanzüberbaus, der Finanzen, der Geldwelt auch die größten Geldbewegungen und die größten und massigsten Gewinne abgewickelt werden, ja, das kann jeder leicht erkennen. Dass die Erwartung, Mensch, in dieser Spekulationssphäre, da darf doch nicht schief gehen, das zieht doch die ganze Gesellschaft, eventuell auch den sogenannten Bereich der Realwirtschaft, dann in die Krise hinein. Dass diese Aufforderung, da darf doch beim Spekulieren nicht schief gehen, das ist absurd. Schon die Spekulanten geben uns da Auskunft. Sie selber, die Profis auf diesem Gebiet, zeigen, dass die Erwartung, hier darf nicht schief gehen, völlig absurd und an ihrem Geschäft vorbeigeht. Und zwar darin, dass sie doch selber ständig damit kalkulieren, dass Kreditausfälle eintreten werden, dass Papiere in ihrem Wert bis zur Wertlosigkeit verfallen werden. Was probieren diese Profis eigentlich ständig? Sie versuchen durch geschickte Auswahl, durch Timing, durch Absicherungsprodukte und so weiter, sich die Gewinne zu sichern und die sicher anfallenden Verluste ihren Konkurrenten aufzudrücken. Dieses ganze Verbriefen von Kreditverhältnissen war auch nach der Seite nichts weiter als die Herauslösung von Risiken aus den Bankbilanzen und damit ein riesiges Gewinngeschäft. Nun ist die Blase geplatzt und die Finanzprofis treiben das Entwertungs- und Zerstörungswerk hier jetzt des Kredits mit der ihnen eigenen Kombination von Irrationalität und Konsequenz voran, mit dem sie auch schon diese Finanzblase geschaffen hatten. Wo das bezahlte Vertrauen in ein Finanzanlageprodukt dessen Wert geschaffen und verbürgt hatte. Wo also das bewertete Papier überhaupt den Vermögensgegenstand darstellte. Da führt der Versuch der Finanzkapitalisten ihre Schäden zu begrenzen, auch zum Wertverfall. Sie wollen nichts anderes als ihr Geld aus diesen Anlagen schnell abziehen, um es vor Wertverfall zu retten. Und was kommt heraus? Naja, genau dadurch stellt sich der Wertverfall ein. Sie alle, die jetzt sagen, in unseren Bilanzen stecken nur beste Papiere, zurzeit leider schlecht handelbar. Tja, was stellen Sie denn eigentlich fest? Ihre Papiere, die Sie jetzt retten wollen, sind erst weniger, dann noch etwas weniger wert und dann gar nicht mehr verkäuflich. Die darauf aufbauenden Finanzkonstruktionen wackeln. Erst brechen Hypothekenbanken zusammen, dann wackeln auch andere Bank- und Finanzinstitute und, wie man gehört hat, die Bank von England musste gerade eine Bank retten, schon vor dem großen Zulauf der Anleger, die sich Sorgen machten um ihr Geld. Und wenn man aus einer Bank das Geld herauszieht, dann ist die Bank quasi bankrott.
Ja, ein vorläufig letztes Kapitel von diesem unappetitlichen Thema ist noch zu würdigen. Die Banken, hat der Andreas zum Schluss gesagt, haben sich gegenseitig das Vertrauen in ihre Kreditwürdigkeit aufgekündigt und haben auf diese Art und Weise Vermögen vernichtet in Größenordnungen, die sind nicht vom Pappe. Die Banken haben sich gegenseitig nicht mehr kreditiert, um aktuelle Zahlungsverpflichtungen auszulösen, haben sich also, wie das so schön heißt, gegenseitig nicht mehr mit Liquidität versorgt. Da kommt der große Zampano. Da kommt das bürgerliche Gewaltmonopol. Die Staatsgewalt der marktwirtschaftlichen Gesellschaft daher und setzt, gestützt offensichtlich auf nichts anderes als die Inhaberschaft der Monopolgewalt. Haut gewissermaßen das kapitalistische Finanzwesen aus der Pfanne, das sich gegenseitig in der Konkurrenz, die es sich gemacht hat, in eine Kreditkrise hineingeritten hat. Die Beträge, naja, die dürften sich in der Zwischenzeit locker auf über 1 Billion Dollar oder sicherlich auch Euro mittlerweile summieren. Die Beträge, die die Staatsbanken der, sagen wir mal, der G7-Länder aufgewendet haben, um den Banken die fehlende Liquidität zu ersetzen, um das Eskalieren von Nicht-Zahlen-Können zu verhindern, um das Banksystem, das Kreditsystem und damit überhaupt den kapitalistischen Laden am Funktionieren zu halten. Da könnte einem Folgendes dran auffallen: von wegen, in der globalisierten Welt von heute hätte der Staat nichts mehr zu melden. Ganz im Gegenteil. Die bürgerliche Gewalt, das bürgerliche Gewaltmonopol, ist überhaupt die letzte Rückversicherung kapitalistischen Produzierens. Und ein zweites kann man daran merken: ihr Einsatz, in dem Falle ihr finanzpolitischer Einsatz, der gilt der Aufrechterhaltung des Kreditsystems und seiner Funktionen für die kapitalistische Wirtschaft und ist offensichtlich auch nur dafür vorgesehen und gut. Denn bitte sehr, wann hätte man so etwas schon mal gehört, dass wegen, sagen wir mal, 5 Millionen Hartz-IV-Empfängern die Staatsbank mal so übers Wochenend 120 Milliarden Euro rausgegeben hätte. Also Leute, merkt euch, die bürgerliche Staatsgewalt, erstens, die ist sehr lebendig und zweitens, die ist einzig dafür gut, den Kapitalismus aufrechtzuerhalten.
Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.